Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Herzlich willkommen, Oliver Peral.
Herzlich willkommen, Markus Dresen. An dieser Stelle darf mir eine Bemerkung erlaubt sein. Ja. Diese wunderbare Erkennungs-Jingle-Musik am Anfang des Podcasts hast du komponiert und eingespielt. Und man muss das an der Stelle auch mal sagen, ich finde es ganz toll, weil es auch tatsächlich auch nach Beatles klingt.
Ja, und insofern, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie so einen Rechtestreit bekomme. Komponiert ist sehr groß gesagt. Ich habe mir einfach so ein paar Songs angehört und dann halt aufgrund dieser Songs so Akkordfolgen, die relativ typisch.
Ich wollte es einfach nur gesagt haben.
Das ist ganz
Eigenlob stinkt ja normalerweise, aber in diesem Fall muss man sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wollte ich eigentlich in den letzten Folgen schon gesagt haben. Ich habe es aber leider geschuldet meines hohen Alters vergessen.
Jetzt ist genug der Loophodelerei, weil sonst werde ich nur noch rot und kann gar nichts mehr sagen. Das wäre auch nicht schön. Also ein Podcast mit zwei, wo der eine nur rot und stumm ist, macht auch nicht wirklich Sinn.
Sinn macht der Podcast. Der macht nicht nur Sinn, sondern der macht unheimlich viel Spaß. Wir haben gesagt von Anfang an, vielleicht für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir haben die besten Beatles-Alben zwischen 1970 und 1980.
Die 10 besten Alben haben wir uns rausgesucht. Und das Ganze gibt es, wobei das eigentlich relativ blödsinnig ist, das hier zu sagen. Das Ganze gibt es bei Apple im Abo und auf 100 Mal Musiklegenden auch im Abo.
Denn die uns jetzt hören, wissen das wahrscheinlich.
Aber nur nochmal, damit ihr, das ist so quasi wie auf einer Webseite, wo dann oben steht, sie sind gerade hier. Also ihr seid gerade entweder bei Apple Podcast oder ihr seid gerade auf der Seite 100malmusiklegenden.de. Ihr könnt aber gerne mal schreiben und sagen, wo ihr uns hört. Und ihr könnt sowieso gerne schreiben, das ist immer
Feedback
gut.
Feedback freuen wir uns immer.
Die Produktionsfirma hier heißt ja podcast-monkey.com. Also unter kontakt@podcast-monkey.com freuen wir uns höllisch über Feedback.
Das Prinzip unserer Idee ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir gehen davon aus, dass die Beatles sich niemals getrennt haben. Deswegen befinden wir uns in einem Paralleluniversum. Und was sich da tut seit 1970, ist einfach großartig und sensationell, weil wir auch selber, ich habe es in einem der Podcasts schon gesagt, dass man auf Titel stößt, die man überhaupt nicht mehr auf der Rechnung hatte. Ja. Gar nicht mehr.
Ja. Genau. Und dieses Kriterium ist auch, das Lustige ist, ich habe in Vorbereitung zu den neuen Folgen jetzt, habe ich nochmal eigentlich den Artikel gelesen, der die Idee generiert hat. Das finde ich total lustig. Dann fiel's mir nämlich ein. Und zwar, da kommen wir 1976 zu. Da gibt's eine Plattenkritik von einem der vier Künstler. Und in dieser Plattenkritik steht, der Song hätte es auf ein Beatles-Album geschafft.
Und das war die Idee.
Ja, genau, das war die Idee. Das ist doch eigentlich eine gute Herangehensweise.
Ja, die ganze künstlerische Masse und Energie fließt dann sozusagen, also von den vier Jungs fließt dann in ein Album, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und es gibt ja auch die entsprechende Playlist, gibt's ja auch dann ja quasi zum Runterladen für zu Hause unter der Dusche.
Genau.
Passt das.
Also in den Shownotes, das heißt unten drunter steht das Ganze, und da könnt ihr nachlesen, wo die die Playlists etc. pp. Das könnt ihr alles.
Wollen wir noch ganz kurz auf das Jahr 1974 schauen? Da erschien das Album JPGR.
Richtig.
1974.
Ja.
Mit 10 großen, wirklich großartigen Songs: Band on the Run, Bluebird, Jet, Let Me Roll It.
Richtig.
Ein Kracher nach dem anderen.
Und Nobody Loves You von John Lennon und Number Ninth Dream und Whatever Gets You Through the Night. Die einzige Nummer eins für John Lennon jemals zusammen mit Elton John.
Aber wir wollen nach vorne schauen.
Wir wollen nach vorne schauen. Aber das ist ein guter Punkt, weil wir haben gerade hier echt so gegeneinander geschleimt.
Das muss sich ändern.
Das muss sich ändern, weil denn eigentlich ist Olli der totale John Lennon-Fan und ich bin der totale Paul McCartney-Fan.
Was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Ja,
also während der Beatles-Zeit okay, aber alles, was danach kam, ist zum Teil sehr problematisch. Das werden wir auch gleich schon auch hören. Ich freue mich schon auf das Album von Paul, um das es jetzt gleich gehen wird.
Genau, wir sind nämlich, wenn wir 1974 abgeschlossen haben mit den ersten fünf Folgen, logischerweise im Jahr 1975. Und wir haben uns vorher quasi off-air darauf geeinigt, dass wir anfangen mit Paul, was ich gut finde.
Ja, die letzten Male haben wir, glaube ich, immer mit John angefangen.
Genau, grad. Aber das war einfach nur Schleimerei von
nein,
mir
nein,
gegenüber.
Nein, nein, he's the best, also von daher.
Geht schon gut los, okay. Also 1975, Paul McCartney bringt mit seinen Wings endlich wieder in Fünferformation das Album Venus and Mars raus, was das nicht die ganze Wahrheit ist, ne? Es gab nämlich schon vor diesem Album gab es einen Song, eine Single.
Ah ja, richtig.
Und zwar war das Junior's Farm.
Genau. War genau. Nicht auf der LP drauf. Genau.
Die Geschichte dazu ist auch relativ kurz und knapp erzählt. Paul McCartney war auf der Suche nach wieder einem Schlagzeuger und einem Gitarristen. Sind ihm abhanden gekommen bei der Produktion zu Band on the Run und dann hat er George Britton gefunden und Jimmy McCullough.
Toller Gitarrist, ne? Wurde entdeckt von Pete Townsend, glaube ich. Da war er noch ganz, ganz jung, 13, 14, 15.
Ja.
Auch unglaublich, die Geschichte.
Ja, ja, ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, der arme Kerl ist ja auch relativ früh gestorben. Und das hat einfach damit zu tun, der war auf diesen Erfolg einfach nicht vorbereitet.
Der hat gesoffen.
Der hat gesoffen, der hat alles genommen.
Gibt ein, zwei Songs, die da auch mit umgehen mit dem Thema. Ja. Und das wurde dann halt leider bestätigt durch den viel zu frühen Tod.
Genau. Ja. Auf jeden Fall diese Nummer, Junior's Farm, ist quasi der erste Versuch von McCartney, wieder mit einer gesamten Band zu spielen. George Britton, der Schlagzeuger. Nachher haben sie alle gesagt, das war klar, dass es mit dem nichts ist. Der Typ ist einfach scheiße. Aber hier, als Jimmy McCullough, der junge Gitarrist. Geiler Typ, echt, der hat geile Gitarre gespielt.
Das sechste Album nach der Trennung der Beatles.
Richtig.
1975, da kann man auch mal sehen, wie kreativ und was die Jungs für einen Output hatten, ne? Ach, bis
richtig.
Mitte der 70er.
Richtig, richtig. Junior's Farm, ich weiß nicht, ob ich den draufnehmen würde.
Ich habe in den letzten Podcasts immer gesagt, wir machen erstmal eine Klammer drum. So ganz überzeugend finde ich die Nummer nicht, aber wir notieren es mal.
Okay, Junior's Farm und ich mache eine Klammer drum.
Ja, wir müssen natürlich, wenn wir über Venus and Mars sprechen, über einen Titel sprechen, der ganz symptomatisch für die Arbeit von Paul McCartney steht. Ich glaube, worum es geht.
Ich glaube, das geht mir hier gerade völlig in die falsche Richtung. Was wollen wir denn jetzt sagen, Herr Perall?
Wir wollen sagen, dass diese Nummer, die wir uns jetzt ganz kurz anhören,
ja.
Die ist typisch Zuckersüße.
Ich weiß, wen
von Paul McCartney
darstellt. Du willst sicher You Gave Me the Answer spielen.
Listen to what the man said.
Aber der ist so schön. Der ist so schön, dieser Song. Okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah. Das war ein Hit.
Absolut. Nummer eins. Klar.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist daran falsch? Anytime, any day,
jederzeit, jeden Tag kann man die Leute sagen hören, dass Liebe blind ist. Nun, ich weiß nicht, aber ich sage, dass Liebe nett ist. Da, da, da. Junger Soldat küsst Mädchen, lässt zurück eine tragische Welt, aber es macht ihm nichts aus. Er ist verliebt und sagt, dass Liebe schön ist.
Du bist so ein Arschloch.
Aber ich muss wirklich zugeben, wenn ich die Nummer höre, man kommt gut drauf.
Man kommt gut drauf.
Ja, absolut. Keine Frage.
Also, ich weiß gar nicht mehr, in den eine Million McCartney-Interviews, die ich gehört, gesehen, gelesen, was weiß ich was habe, weil er hat darüber gesprochen, dass er ganz viele Songs einfach nur geschrieben hat, weil er gedacht hat, das ist jetzt mal gut, das zu machen. Also so, der hat es, glaube ich, gar nicht so dieses, ich muss diesen Song jetzt schreiben, sondern der hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt mal einen Song über. So. Der hat das, glaube ich, auch sehr mechanistisch teilweise dann gesehen.
Dieser Titel ist im Grunde genommen ja das Intro zu Silly Love Songs. Im Grunde genommen spielen die beiden Titel eigentlich in einer Liga, ne? Und ich finde, die verkörpern auch ganz gut die Arbeit von Paul McCartney in der Gänze. Aber es passt schon. Es ist natürlich auch immer eine Frage des Geschmacks. Und bei John Lennon fühle ich mich einfach aufgehobener, weil es ist einfach von der ganzen Attitüde her, es ist rockiger, es ist halt nicht so schnulzig.
So.
Ey. Sehr Beatlesque.
Das ist Beatles.
Ja.
Und, wie soll ich sagen? Jetzt kommt sein Einsatz, ist geil.
Ja, gut. Könnte George Martin produziert haben, ne?
Ist er aber selber. Das hat er wirklich selber gemacht. Er hat zwar nachher immer gesagt, er will das gar nicht mehr selber machen, weil er das besser findet, wenn jemand anders ihm da drüber guckt, aber...
Warum nicht immer so?
Ja.
Warum nicht immer so?
Das ist aber genau das Argument. Also das Call Me Back Again, ich diskutiere nicht über Call Me Back Again. Das 1975er Album hat Call Me Back Again drauf.
Definitiv, da bin ich sogar... Zu 100% bei dir.
Ah, sehr schön. Okay. Also.
Hat er sich nicht eigentlich für das Album inspirieren lassen durch einen Karibikurlaub auch, dass man gesagt hat, wir fliegen in die Karibik und bereiten uns da irgendwie auf die Songs vor, ja, und gehen da schon mal durch und
genau.
Hat wohl ganz gut funktioniert.
Hat wohl ganz gut funktioniert. Und er hat auch nach dieser Erfahrung mit Band on the Run, da sind sie ja nach Lagos geflogen, gesagt, ab dem Moment haben sie immer versucht, sich irgendwelche
außergewöhnlichen Produktionsorte
zu suchen.
Ja.
Genau. Mhm. Und Call Me Back Again ist für mich auch so das Argument, dass ich sage, ein Album, was Call Me Back Again drauf hat, darf einen Song wie Listen to What the Man Said drauf haben. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Nicht wirklich, aber ich sage einfach mal ja.
Des lieben Friedens.
Weil ich möchte der Beatles-Koryphäe hier auch nicht widersprechen. Nein, ich korrigiere der Paul McCartney-Koryphäe.
Ja. Aber ich finde wirklich, dass, und das ist das, was mich irgendwie immer so fasziniert an dem Mann, was der für eine Breite hat. Aber wir sind ja nicht da, um Paul McCartney zu feiern, oder? Sind wir eigentlich?
Du bist auf jeden Fall da, um Paul McCartney zu fahren. Ich werfe noch meinen kritischen Blick immer mal wieder drauf.
Na, das gut, ist doch okay, klar. Okay. Ja? Okay. Also, wir haben Call Me Back Again, da sind wir uns einig. Junior's Farm, also ich würde da sagen, nee.
Eher nicht.
Was haben wir,
ich habe mir noch einen in der Vorbereitung notiert, Letting Go.
Letting Go, ja.
Das können wir mal reinhören. Ich glaube, das könnte ein potenzieller Titel sein für ein Beatles-Album. Übrigens auch... produziert und aufgenommen, die Songs, glaube ich, in den Abbey Road Studios auch. Ne?
Nee, das ist New Orleans.
Das ist direkt New Orleans.
Das ist richtig New Orleans.
Hört man auch ein bisschen raus, ja? Dies Raue.
Und das ist eine geile Nummer. Genau. Jetzt erinnere ich mich auch. Das war das Interview. Da hat er über Letting Go gespielt und da hatte einfach dieses Riff am Anfang. Hat gedacht, geiler Song für live.
Da kann man mal sehen, was ein guter Gitarrist alles rausholen kann. Ne?
Ja, aber das Ding ist dann, der schreibt dann einen Text, weil er das Riff geil findet. Und insofern... Das ist ein Song für Linda. Irgendwann sagt er, Ladies and Gentlemen, and here we go, there's a new star. Und was weiß ich, was er alles erzählt von ihm. Mother Nature, look at what you done.
Die Nummer überzeugt mich, ich finde ihn ein bisschen weit weg eigentlich in der Produktion. Ja. Ich hätte ihn ein bisschen mehr nach vorne gestellt. Ja. Also der McCulloch hat sich da ein bisschen vorgedrängelt,
ja. Ja.
Oder?
Ja. Und was man da auch ganz schön hört, ist, die Wings konnten extrem gut mit den Harmonien. Das ist einfach geil. Also, aber jetzt stell dir mal bitte vor, George und John hätten im Hintergrund gesungen.
Und das wäre natürlich um ein Vielfaches. Aber ich glaube, hier sind wir uns einig.
Letting Go ist mit dabei.
Dann haben wir jetzt drei Songs, oder?
Na, Junior's Farm will ich nicht.
Dann haben wir?
Zwei. Wir müssen uns noch, du willst dich ja nur nicht weiter mit dem Album beschäftigen. Wir müssen uns aber noch ein bisschen damit beschäftigen.
Haben wir in Venus and Mars, haben wir schon reingehört, ne? Rockshow.
Naja, also Venus and Mars, du magst es, ne?
Ja, ich glaube, wir können mal reinhören.
Ja, wir hören einfach mal rein. Ich frage mich immer, ob das ein Produktionsfehler ist am Anfang. Da klingen die Gitarren so scheiße. Und die klingt jetzt richtig gut. Aber der Rest klingt echt richtig scheiße.
Ist das eine Blockflöte? Es klingt beinahe so.
Aber ich glaube, es ist. Das könnte sogar sein. Der mochte Blockflöten. Eigentlich ist das ja nur eine Prelude zu der Rockshow. Ich mag den Song, aber...
Mir reicht der nicht.
Nee, ist auch nicht. Nee, das ist auch, der ist auch ganz anders gedacht. Das ist einfach eine Eröffnungssong für die Rockshow. Und Rockshow ist mir zu platt.
Das könnte von John Lennon sein, meinst du, ja?
Nee, aber das ist einfach, das ist ein Song, der ist geschrieben für live.
Ja.
Und der kommt auch live. Also es gibt ja diesen Film, der heißt auf Rockshow, das ist diese live... Kommt einfach geil.
Mich erinnert die Produktion so ein bisschen an Sgt. Peppers.
Ja.
Oder? Entfernt.
Ja. Also Rockshow, ich will noch was anderes in die...
Du hast noch was im Ärmel, ja?
Ja. Jetzt wirst du natürlich sagen, aber ich würde dich nur dran erinnern an When I'm 64. Das ist eigentlich ein Song...
Die Fortsetzung?
Der Peral hat den jetzt nicht auf dem Schirm.
Jetzt nee, gar nicht. Die überrascht mich jetzt mit der Nummer. When I'm 64. Ja. Passt auf jeden Fall gut auf ein Beatles-Album.
Finde ich auch. Finde ich besser auch als Rockshow. Das ist
Überraschungsnummer.
Es ist
definitiv.
Aber er badet da auch einfach so in dieser 20er Jahre Nummer. Also
kauf ich.
Das ist schön.
Kauf ich. Nehmen wir mit drauf. Dann habe ich in der Vorbereitung auf dieses Album noch den Titel Medicine Jar entdeckt.
Ja.
Der ist auf dem Album drauf, ich glaube auf der B-Seite, wenn wir mal gucken.
Mhm. Küsse, natürlich.
Und da hören wir mal rein und da geht es eben darum, das ist im Grunde genommen eine sehr eindringliche Warnung davor, bitte das mit den Drogen nicht zu stark zu konsumieren.
Lustigerweise singt Jimmy McCulloch den selber.
Das war 75, vier Jahre später, 79 war es, glaube ich.
Ja.
Ja.
Den hat McCartney für ihn geschrieben. Er hat es aber nicht verstanden.
Er hat es nicht verstanden. Vielleicht hätte Paul McCartney ihn nochmal zur Seite nehmen müssen. Aber vielleicht hat er es gemacht, aber auf jeden Fall irgendwo eine tragische Geschichte,
es ist eine,
dass er hier 75
Geschichte.
Im Grunde genommen von seinem eigenen Tod singt.
Ja, genau. Ja. Es gibt noch eine schöne Geschichte, aber die kommt 1976.
76, okay.
76. Aber das ist Jimmy McCulloch, der auch echt, er ist okay Sänger. Also er ist jetzt nicht die, aber er ist okay, also der Typ.
Ja.
Und so mit Anfang 20 auf einmal auf der Bühne zu stehen mit Paul McCartney ist wahrscheinlich auch eine Nummer, wo man denkt.
Ja, mit seiner eigenen Legende oder mit dem Künstler auf der Bühne zu stehen, den man schon als Kind, als Jugendlicher verehrt hat, klar, da kriegst du den Flash.
Da
das
kriegst ist doch klar. Du absolut den Flash. Es kommt der Moment, wo wir das tun müssen, was wir in jedem Jahr tun müssen.
Uns entscheiden?
Nee. Wir müssen zu John Lennon rübergehen.
Haben wir uns denn jetzt auf die Titel geeinigt, auf die wir uns noch nicht geeinigt haben?
Na, ich würde sagen, Junior Farm ist ja immer noch eingeklammert, aber Call Me Back Again, Letting Go and You Gave Me the Answer.
Passen
das
alle
ich,
ganz
das
gut.
Find, die finde ich sind wirklich gut. Also, ne?
John Lennon. Ich würde noch mal ganz kurz auf dieses Listen What the Man Said eingehen, weil das ist ein Titel, der steht so ein bisschen außerhalb dessen, was eigentlich dieses Album Venus and Mars ansonsten so verkörpert. Ich finde so dieses zuckersüße Element, wobei das ja auch durchaus positiv ist bei der Nummer, man kommt, aber der unterscheidet sich schon sehr, sehr stark von den anderen Produktionen. Findest du nicht?
Das absolut, aber das war eben so mein Argument, dass ich sage, weil diese anderen Sachen da drauf sind, kann ich das auch gut nehmen, weil das sind so Songs, wo ich irgendwie Also, ich glaube, es gibt niemand, der, wenn er das einfach so hört, sagt, was ist das denn? Das geht runter. Denn man könnte jetzt das als negatives Argument nehmen und sagen, Rockmusik muss auch irgendwie edgy sein. Ich kann das sehr teilen, aber für mich schafft es McCartney sowohl als auch hinzukriegen.
Und die Nummer ist, die Melodie ist einfach sofort ins Gehirn gebrannt.
Sofort. Da, da, sofort.
Da, da, da. 1975 hat auch John Lennon was veröffentlicht.
Richtig.
Und zwar das Album Rock and Roll, das sechste, ja, ich glaube, es ist tatsächlich das sechste Studioalbum seit der Trennung der Beatles, also auch er relativ aktiv. Und es gibt eine krasse, oder die Geschichte, wie dieses Album produziert wurde, beziehungsweise entstanden ist, ist relativ krass.
Es ist sehr lustig. Ich finde, es gibt diesen schönen Spruch von Jackson Browne, der heißt, talking about music is like fucking for virginity. Und deswegen, weil, um uns gleich mal so ins Bild, weil wenn man den ersten Song hört, weiß man, wo wir sind. Sehr cool.
Die Ausstrahlung ist schon
sehr cool, sehr cool, sehr cool.
Also, die Geschichte ist krass, ich habe schon gesagt, sie beginnt im Grunde genommen mit der Meganummer Come Together. Da gibt's diese berühmte Textzeile, Here Come Old Flattop.
Ja.
Here Come Old Flattop hat man irgendwie im Kopf. Dummerweise stammt diese Zeile aus einem Song von Buddy Holly.
Ja.
So, da haben wir das Problem.
Da heute haben wir das rechte da einen Problem. Riesengroßen Rechteskandal drüber.
Den gab es damals auch, der war nicht so riesig, aber doch sehr eindringlich. Und zwar hat sich dann ein gewisser Maurice Levy gemeldet bei John und hat gesagt, John, hör mal zu, ich bin Chef von Roulette Records, ziemlich große Plattenfirma. Und der Rechtekatalog von diesem Titel und von vielen anderen Titeln aus den 50ern, Anfang der 60er liegt bei mir. Es ging es dann vor.
Buddy Holly Song.
Es war ein Buddy Holly Song, genau. Ja. Dann ging es vor Gericht und Levy hat aber dann trotzdem auf eine Klage verzichtet, weil man sich so außerhalb des Gerichtssaales dann nochmal zusammengesetzt hat und dann hat dieser Levy zu John Lennon gesagt, pass mal auf, wir einigen uns auf Folgendes, bei deinem nächsten Album versprichst du mir, dass du 3 Titel aus meinem Song-Rechte-Katalog mit drauf nimmst, also coverst. John Lennon hat gesagt, ja.
Das mach ich.
Das erstmal das Intro von der Geschichte.
Sprich, das war der Initiationsmoment letztendlich.
Genau. Und dann hat John Lennon angefangen, sich diesen Rechtekatalog mal ein bisschen genauer anzuschauen, weil er erst gedacht hat, um Gottes, was kommt da jetzt auf mich zu? Und dann hat er festgestellt, boah, da sind ja all die großen Nummern drauf, die wir in unserer Jugend in Liverpool gehört haben. Little Richard, Buddy Holly und so weiter. Und davon war er total begeistert und hat dann sofort gesagt, wie, nur 3 Songs, ich mache ein komplettes Coveralbum.
Ja.
Na, das war die Hintergrundgeschichte von Rock'n'Roll. So das Album. Diese Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Sie geht weiter mit Phil Spector. Phil Spector, der bekannte Produzent.
Der John Lennon ruft Phil. Man muss das ganz ehrlich sagen, wir lachen hier drüber, der Mann sitzt im Knast, ne? Weil er eine Frau umgebracht hat.
Also, aktuell immer noch, ja.
Ja.
Boah, der ist
heftig, der Typ.
Der hat Probleme, der Mann.
Der hat wirklich Probleme.
Der hatte auch damals tatsächlich schon Probleme.
Ja.
Obwohl er damals natürlich sehr erfolgreich war durch die Zusammenarbeit mit den Beatles, mit John Lennon.
Ja, und vorher auch schon. Also die Wall of Sound, Phil Spector,
einer der bekanntesten, größten Produzenten.
Ja,
so.
Ja.
John ruft ihn an und sagt, pass auf, da, ich will dieses Album machen, da ist die Geschichte mit dem Levy Morris, mit dem Rechtekatalog und ich will ein Album machen, ausschließlich mit Coversongs aus der frühen Rock'n'Roll-Zeit. Und Phil Spector sagt natürlich, jo, machen wir, gab auch gleich einen Arbeitstitel, Oldies but Moldies. Oldies but, das passt auch ein bisschen zu uns, oder? Da hatte man allerdings das Problem Mitte der 70er, dass sich John Lennon und auch Phil Spector nicht so gut benommen haben.
Wir reden über das Lost Weekend.
Unter anderem, ja.
Ja.
Wo John Lennon eigentlich dauerstoned war.
Ja, und besoffen. Und was weiß ich.
Ziemlich runtergekommen, man muss es ganz ehrlich und offen sagen, dass er da auch so gut rausgekommen ist, grenzt eigentlich an ein Wunder. Ja. Die beiden haben sich dann das erste Mal Ende 73 zusammengetan. Also das Album Rock'n'Roll kam 75 raus. Ende 73 begann die eigentliche Produktion. Im ersten Produktionsstudio wurden sie relativ schnell rausgeschmissen. wo die Betreiber gesagt haben, ey, John Lennon, Phil Spector ist uns scheißegal, aber das hier brauchen wir nicht.
Also ich hab irgendwann mal eine schöne Geschichte gehört, dass Phil Spector gerne auch schon mal Ideen, die nicht durchkamen, mit einer Knarre durchgesetzt hat.
Ja, er ist auch tatsächlich Ende 73 tatsächlich mit einer Pistole mal ins Produktionsstudio gekommen und hat auch tatsächlich auch den ein oder anderen Schuss abgegeben.
Richtig.
Also wirklich heftig.
An die Decke geschossen, weil er gesagt, ja, genau, das machen wir so.
Sie haben gesoffen ohne Ende, was auch einen Hintergrund hat, weil Phil Spector hat damals gesagt, tagsüber nehmen wir die Instrumentalparts auf.
Ja.
Also sie haben das Album nicht live eingespielt und man hat sich tagsüber, weil man auch irgendwo nicht so konzentriert war und man war stoned, man war besoffen, man war desorganisiert, haben diese Aufnahmen für die Instrumentalparts ewig lange gedauert. Und die Gesangsparts von John sollten dann abends aufgezeichnet werden.
Ja. Da war wahrscheinlich keiner mehr in der Lage, das überhaupt zu machen.
Richtig.
Ja.
Ja. Ja. Riesenproblem.
Ja.
Im zweiten Produktionsstudio wurden sie auch rausgeschmissen. Und der Streit zwischen John Lennon und Phil Spector, der eskalierte dann irgendwann.
Ja.
Und zwar führte das dann dazu, dass Phil Spector einfach abgehauen ist, aber nicht ohne die bisher aufgenommenen Bänder oder produzierten Bänder. Diebstahl, ganz klar, ne?
Ja.
Ja. Und dann kam es irgendwann dazu, wir sind jetzt schon im Jahr 1974, im ersten Quartal war das, glaube ich, März oder April, hatte Phil Spector einen schweren Autounfall.
Okay.
Koma.
Scheiße.
Und die Bänder waren verschwunden, keiner wusste, wo die waren. Also Koma, daraus wachst du ja nicht so schnell wieder aus. Es hat dann wirklich gedauert bis in den Sommer 1974, da schickte er dann reumütig John Lennon die Bänder zu.
Okay.
So, und das war dann der Startschuss sozusagen zu der eigentlichen Produktion für das Album Rock'n'Roll.
Ja, okay.
Und zwar aufgenommen damals im Landhaus von diesem besagten Morris Levy, zu dem dann auch das Verhältnis natürlich sehr eng und gut wurde, weil der hat sich natürlich gefreut, dass John Lennon ein ganzes Album aus seinen Songs macht. Und da hat man dann das eigentliche Album produziert im Landhaus von diesem.
Ah, okay. Und Phil Spector hat da noch eine Rolle gespielt?
Phil Spector war raus.
Der war raus.
Der war aus der Nummer komplett.
Das heißt, er hat einen Teil der Instrumentalsachen mit aufgenommen und die wurden benutzt. Aber dann sind auch noch neue Sachen.
Sind neue Sachen, ja. Sachen noch dazugekommen. Wir werden auch gleich reinhören. Ein Teil hat man auch übrigens dann noch in New York City dann produziert. Ja. Aber das ist diese unglaubliche Geschichte, die auch total gut zu John Lennon passt,
ja, ja.
Zum Album Rock and Roll.
Rock and Roll. Interessanterweise, es gibt einen deutschen Beitrag zu dem Album.
Aha.
Astrid Kircher, die hat das Cover geshootet. Das ist nämlich eine Aufnahme aus Hamburg.
Richtig, da sieht man John Lennon
extrem
vor so einem Hauseingang.
Richtig.
Ne? Richtig, genau.
Und das ist Astrid Kirchers Foto. Und da haben sie auch ziemlich dran rumgebastelt, weil man sieht, im Vordergrund sieht man zwei Menschen, die vorbeilaufen und die sind halt sehr verschwommen. Das
Richtig.
Heißt, John musste ganz schön lange sehr ruhig stehen.
Ganz ruhig stehen.
Ganz ruhig stehen.
Und dann gibt es noch einen Schriftzug, glaube ich, ne?
Genau.
Über dem, dem, das ist ein Hauseingang, wenn ich das richtig erinnere.
Das ist ein Hauseingang, genau. Und das Foto ist noch aus Hamburger Zeiten.
Mhm.
Also, was ich auch, letztendlich muss man, das haben wir schon ein paar Mal gesagt in den Folgen, die haben sich ja auch immer gegenseitig Nachrichten geschickt. Und auf einem Soloalbum ein Cover drauf zu haben, was aus einer Zeit ist, wo sie zusammen irgendwie in Hamburg waren, ist eigentlich
ein Zeichen.
Ein Salut.
Ja, absolut.
Hallo.
Hab dich lieb.
Genau. Das ist
vermiss dich.
Ja, das muss man wirklich mal sagen.
Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Die endgültigen Aufnahmen zu Rock'n'Roll fanden dann im Oktober, also Ende 74, in den Record Plant East Studios in New York City statt.
Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Auswahl.
Ich habe folgende Titel notiert.
Ja.
Slippin' and Slidin', ein Titel im Original. Na, ich verrate es noch nicht, vielleicht kommt ja der eine oder andere Hörer drauf. Vielleicht kommst du auch drauf. Slippin' and Slidin'. Zu dem Titel gibt es auch übrigens ein Video. Zu zwei Songs hat John Lennon dann entsprechend Videos produziert, die dann präsentiert wurden bei entsprechenden Talkshows und so weiter. Slippin' and Slidin' ist dabei. Soll ich es auflösen?
Ja, natürlich sollst du auflösen.
Little Richard, 1957.
Ja, 1957, Slippin' and a Slidin'. Geiler Song. Geile, also ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, John Lennon ist ein Rock'n'Roll-Sänger. Also,
er liebt es.
Und er ist es aber auch. Er kann es einfach auch. Also das ist, das muss man ganz ehrlich sagen, das kann er.
Wo wir, das, ich setze es jetzt in Klammern, wo wir bei dem Film Get Back wären, der jetzt im Dezember ja angelaufen ist.
Richtig, den wir beide bei
Disney.
Ja.
Und da sieht man zwischendurch auch, dass John Lennon einfach der totale Rock'n'Roller ist und dass er immer wieder zurückfällt im positiven Sinne aufs eigentlich Rock'n'Roll-Thema.
Richtig, total und cool. Der singt immer die Sachen, er hat sie einfach auch drauf.
Aber also, das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Wir bleiben bei dem Titel, bei dem Slippin' Album Rock'n'Roll und hören in den zweiten Titel, ist natürlich ein
Moment. Moment, also ich bin ja derjenige, der immer schreiben
richtig,
muss.
Richtig, du musst ja.
Slippin' and a Slidin'.
Nominiert für das Album.
Nein, das ist ein.
Ist
ja,
drauf?
Ja,
ist,
ja.
Stand By Me, natürlich die große Benny King Nummer 1961.
Dir hätte ich aber zugetraut, dass du gesagt hast, nee, das ist zu...
Nein.
Ich hätte es dir zugetraut. Sag nicht nein.
Schreib mich nicht an.
Aber das ist großartig. Das ist einfach, man, das ist nicht ohne Grund so ein Riesenhit geworden.
Und warum all das? Wegen dieser Textzeile in Come Together.
Geil.
Sonst hätte es das nicht gegeben.
Sehr
Wahnsinn.
Geil. Sehr geil. Ach, das kennt jeder, aber es ist so schön. Ich finde auch, wie er das... Hallo.
Paul McCartney ist ja schon eigentlich der bessere Sänger von beiden. Aber,
ja, aber
hätte er diese Ausstrahlung, hätte er nie in diesen Titel transportieren können, wie das John Lennon hier tut.
Nein. Das kann er einfach besser.
So, und dann habe ich noch zwei Titel. Entschuldige. Ich
bin tierisch drauf gespannt, welche du noch ausgesucht
hast. Ich habe noch zwei. Und zwar nicht so bekannte Nummer.
Ja?
Do You Wanna Dance?
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hallo.
Schon mal ein geiler Anfang. Ja, von
Bobby Freeman.
Ah. Wanna dance, okay. Ja, finde ich eine gute Nummer. Ich bin auf das nächste gespannt.
Einen haben wir noch. Rip it up.
Rip it up.
Rip
okay.
it up.
Das ist geil.
Da sieht man so richtig die hochgeklappten Hemdskragen. Und davon war John Lennon ja eben so begeistert, als er sich den Rechtekatalog durchgeschaut hat. Das waren die Nummern, mit denen die Beatles aufgewachsen sind. Hey, kein Wunder.
Cool, sehr cool.
Ja.
Also, ich sag jetzt mal, von deinen vier Songs mache ich Do You Wanna Dance mit einer Klammer.
Ja, ist sicherlich der schwächste von allen.
Also, weil das ist einfach das große Kino. Also, es ist einfach auch von der Instrumentierung großes Kino, weil man hört, es ist nicht das Original. Also, sie haben da jetzt nicht einfach nur kopiert. Was ich ganz großartig finde, ist Stand By Me. Wenn man sich die Original-Version von Stand By Me anhört, dann weiß man einfach, was der Mann da gemacht hat.
Bum, bum, bum.
Ich kann es nicht wirklich leiden, bum, bum, muss ich ganz echt zugeben.
Bum.
Ich weiß, der Shitstorm, aber was?
When the night singen kann er.
Ja, aber Lennon ist besser. Ich finde, der hat mit Stand By Me was geschafft, was wenige schaffen. Er hat den Song zu seinem Song gemacht. Ich glaube, viele Leute sagen, ach, da gibt's eine Originalversion zu.
Stimmt, ja. Der ist gar nicht von John Lennon.
Der ist gar nicht von John Lennon. Das glaube ich, das ist, und auch zu Recht, weil er hat einfach seinen Song draus gemacht. Also auch mit dem Gitarrenlick am Anfang ist einfach groß. Also
John Lennon hat ja zu zwei Songs entsprechend ein Video produziert, natürlich zu Stand By Me, aber auch zu Slippin' and Slidin'. Ja. Und das könnten die beiden Titel auf jeden Fall schon mal fest sein, oder?
Das ist auf jeden Fall. Ja. Also da habe ich aber auch gar keine Schwierigkeiten. Und ich meine, Rip It Up ist eigentlich auch gekauft. Aber ich dachte gerade, Gott, ich spreche so positiv über John Lennon. Ich wollte jetzt mal einen schönen Satz sagen. Ich freue mich schon darauf, was er 1976
du
macht.
Die Produktivität von John Lennon sinkt ein bisschen. Das ist auch insofern ganz interessant. Im März hat er ja die beiden Videos noch produziert. Ja. Im Oktober 1975 sein 35. Geburtstag.
Ja.
Und am selben Tag wurde der gemeinsame Sohn Sean Taro Ono Lennon geboren.
Ja.
Am selben Tag erhielt John Lennon übrigens nach vierjährigem Kampf mit den US-Behörden die Green Card. Er durfte also in den USA bleiben, in New York. Mhm. Und gleichzeitig hat man gesagt, wir ziehen uns jetzt aus dem Musikgeschäft zurück.
What? What?
Hallo? Wie kann das sein?
Wie kann das sein?
Das war ein Schock damals.
Es war ein Schock, aber ja.
Es war ein Schock.
Aber wir reden da gleich drüber.
Wir reden da gleich
drüber. Im Jahr 1976, ich sagte ja, 76 wird ein hervorragendes Jahr.
Ich schicke es nur voraus.
Es wird ein hervorragendes Jahr. Wir müssen mit dem dritten, dem stillen Beatle, der ja gar nicht so still ist, wie wir jetzt alle wissen, nachdem wir die Dokumentation gesehen hat, würde mich auch interessieren. Also nochmal Kontakt at podcast-monkey.com, Feedback zu diesem Podcast und eure Anmerkungen etc. Würde mich auch interessieren, ob ihr das gesehen habt, wie ihr das mitgekriegt habt. Ich meine, George Harrison hat einfach mal die Band gesprengt,
haben wir da gesehen.
Hat einfach gesagt.
Er hat gesagt, mir reicht's, ich gehe. Wir sehen uns einfach in den Clubs.
Genau.
Wir sehen uns heute Abend in den Clubs, aber ich bin raus.
Ja. Aber 1975, da war er, also ich finde das Album großartig. Ich hatte das auch als Vinyl. Ich hab das immer noch. Das heißt Extra Texture.
Extra Texture.
Und das ist so ausgeschnitten. Also das Innencover ist blau und das Außencover ist orange und dieser Schriftzug ist ausgeschnitten und der ist ziemlich gut gemacht. Also so seit Sgt. Pepper, also ich meine, die haben ja immer auf ihren Alben sehr große
Wert. Zum Basteln war halt zwischendurch auch immer was dabei, man sich damals noch leisten.
Und der Song, den ich auf jeden Fall ins Rennen geben würde, ist gleich der erste Song von ihm, weil großes Kino, ganz großes Kino, finde ich. Jetzt bin ich schon da.
Erinnert mich so ein bisschen an den Wall of Sound von Bruce Springsteen. Ganz entfernt, ja. Aber das war mein erster Gedanke. You. Ganz interessant. Die Nummer ist ja zu dem Zeitpunkt schon nicht uralt, aber alt gewesen. Ich glaube, noch zu Beatles-Zeiten aufgenommen, ne?
Nee, 71 ist sie aufgenommen. Die ist zu seinen Heydays, wie man immer so schön sagt. Also da, wo er All Things Must Pass, dieses Dreifachalbum aufgenommen hat, hat er auch die Nummer aufgenommen. Und da gibt's jetzt noch, also das Saxophon ist, glaube ich, neu, die Synthesizer und so, das ist alles neu. Aber der Rest ist aus 1971. Großartige Nummer.
Und ich habe da jetzt auch gerade noch ein Zitat von George Harrison zu dem Titel gefunden. Ja? Er hat gesagt, als ich das Lied geschrieben habe, versuchte ich auszudrücken, was ich für alle Menschen empfinde, nicht nur für den englischsprachigen Teil der Welt, sondern für jeden unabhängig von Hautfarbe oder Rasse. Ich liebe dich, du kannst jeder sein, dass du bist, wie du bist. In die Richtung.
Er war halt einfach immer der Gutmensch.
Ein guter, ja.
Er war der Gutmensch. Ich finde, wenn man sich den anguckt in der, so eine großartige Szene in der Dokumentation, weil er hat doch immer diese furchtbaren Stiefel an.
Diese Stoffstiefel.
Und dann irgendwann sagt er doch, kann mir mal jemand schwarze Schuhe kaufen.
Genau. Da gibt's an der Ecke einen Laden. Ja, ja. Größe 41, egal was, Hauptsache schwarze Schuhe.
Genau. Ich habe mir auch so gedacht, das ist mal ein guter Gedanke. Ja, ja.
Und man hatte das Gefühl, dass er auch schon seit Jahren keine Schuhe mehr selber gekauft hat.
Ja, ja, das ja, ist das immer ist irgendwelche. Absolut. Irgendjemand hat's ja mal für ihn gemacht. Aber ja. diese Stoffstiefel, die er da handelte, also das wird wahrscheinlich irgendwas Tibetisches gewesen sein. Und deswegen hat er das angezogen, weil das wichtig fand.
George Harrison hat ja eigentlich die wichtigen Entscheidungen der Beatles eigentlich immer vorangetrieben. Es gab also zwei, 1966, wo er gesagt hat, live auftreten, ich bin raus, habe ich keinen Bock mehr. Und dann jetzt eben auch in dem Film Get Back, wo er sagt, nee.
So läuft es nicht.
So funktioniert es nicht. Und das traut man ihm, also so vom Image her,
überhaupt
traut man ihm das gar nicht zu. Aber er hatte da doch relativ starkes Mitspracherecht am Ende. Also.
Naja, ich glaube, was man auch wirklich nicht vergessen darf, ist, dass die vier auch immer der Idee verpflichtet waren, wir sind vier und wenn was nicht einheitlich abgestimmt wird, dann läuft's halt auch nicht.
Findet's nicht statt.
Dann findet's nicht statt. Und das haben sie bis zum Schluss durchgehalten.
Die anderen drei Jungs waren ja ziemlich schockiert eigentlich. Und dann gab's ein Treffen bei George, Tag später oder zwei Tage später, wo es auch noch keine Lösung gab.
Ja.
Also George hat sich da nicht sofort über den Tisch ziehen lassen, sondern gesagt, nee, auch nicht.
Ist es nicht, will ich nicht.
Und dann vergingen nochmal zwei, drei Tage und dann, oder nicht so viel, ich glaube einen Tag, und dann kam er dann doch zurück ins Produktionsstudio.
Ich habe gerade auch eine schöne Idee, also wenn die Hörer und Hörerinnen da draußen das noch nicht gesehen haben, diese Dokumentation, und sie gerade auf dem Weg sind zu einem Shitstorm zu meinem Haus, weil sie sagen, der Typ sagt so böse Sachen über John Lennon, ich lade euch ein, ihr könnt da bei mir zu Hause mit mir zusammen die Dokumentation gucken.
Stichwort Shitstorm nochmal, Markus Dresen war ja auch derjenige, der gesagt hat, dass Imagine von John Lennon ein Scheißlied ist. Und zwar in aller Deutlichkeit, ich glaube, es war
1971, das Album 1971.
Ja, ich will es auch nochmal für die genaue Dokumentation, genau, Give Me Some Truth.
Ja,
da haben ist das wir Album. Imagine ist der Opener auf der B-Seite.
Richtig.
Und du hast keine Sekunde verstreichen lassen, diesen Titel nicht zu mobben.
Genau.
Nur nochmal für alle, die auf dem Weg zu Markus Dresens Haus sind.
Aber... Aber wir sind ja bei George Harrison.
Extra Texture.
Extra, genau.
Ich habe auch einen Titel da entdeckt.
Sag mal.
Und zwar den Titel This Guitar, weil er mich einfach an den anderen Nummern nämlich auch erinnert. Natürlich,
ist
oder?
Ist der zweite Teil. Das ist einfach klar. Aber das ist, ich bin auch schon da. Also, das ist Beatles.
Ja.
Großartig. While My Guitar Gently Weeps, Part 2.
This guitar can't keep from crying. Ja.
Schön mit dem Moog-Bass. Geil gemacht. Man kann zu diesem Album auch noch so kleine schöne Details dazugeben. Also schreib den einfach mal auf.
Mhm.
Also das ist einfach, was heißt das?
This Guitar.
Das ist
die einfach, Fortsetzung, die musikalische von While My Guitar Gently Weeps aus dem weißen Album.
Und es ist großartig. Es gibt auch so schöne Geschichten auf diesem Albumcover. George Harrison, man vergisst es immer, dass er einfach auch echt lustig war. Der war wirklich lustig.
Nicht umsonst ist er bei Monty Python eingestiegen.
Genau,
ne?
Und es gibt... auf dem Album gibt es so einen riesengroßen Schriftzug.
Ja, ja. Genau.
Und der sieht irgendwie, man denkt, er schreibt was über Yoko Ono.
Alle Buchstaben zusammen.
Genau, alle Buchstaben zusammen. Sehen, ja. Und letztendlich heißt es dann, oh, not him again. Oh nein, schon wieder er.
Nicht schon wieder er. Ja. Ja. Genau. Weil er bei jedem zweiten mitgespielt hat, ne?
Genau.
Ja, ja.
Und dann gibt's eine wunderschöne Geschichte. Es steht drauf, Danny Kortchmer doesn't appear on this album. Und dazu muss man wissen, dass Danny Kortchmer, der auch ein gutes Verhältnis zu George Harrison hatte, Danny Kortchmer war damals einer der am meisten beschäftigsten Studiomusiker in Los Angeles. Und das Album ist in Los Angeles aufgenommen worden. Deswegen kannte er ihn. Ja. Und er fand es einfach so klasse. Der spielt gar nicht auf meinem Album. Das muss ich aber draufschreiben.
Und gab es da nicht auch irgendwie die Geschichte von einem abgekauten Apfel?
Genau. Weil das Apple-Label, das ging ja langsam den Bach runter. Und deswegen haben sie dann, also ein abgegessener Apfel, nicht mehr das normale Apple-Label hat er drauf gemacht.
Absolut Daumen nach oben.
Also das ist wirklich ein Humor. Ich würde sagen, wir haben uns nie da wirklich drüber unterhalten, aber das Cover für das Album 1975 sieht definitiv so aus wie das von George Harrison, weil es ist groß. Es ist ja also echt großes Kino. Und wenn ihr irgendwie in einem Plattenladen vorbeikommt, sucht nach der Platte und habt einfach eine Stunde Spaß, weil ihr könnt überall Sachen finden.
Das wenn man das Ding noch sozusagen im Original findet, das ist schon groß, ja.
Wenn ihr dann für den Shitstorm und die Dokumentation hier vorbeikommt, zeige ich euch.
George war ja auch relativ stark in Liebesliedern. Da gibt es auch einen Titel, den ich entdeckt habe. Can't Stop Thinking About You.
Und dann müssten wir uns ja auch mal unterhalten, wen er da gemeint hat. Can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. It's no good living without you. I can't stop thinking about you.
An wen ist der Titel gerichtet, deiner Meinung nach?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er zu der Zeit, als dieses Album aufgenommen worden ist, hatte er ein Verhältnis.
Die Geschichte.
Mit Maureen Starkey, der Frau von Ringo Starr. Wo man auch so sagt, Freunde, ich meine, man kann es sich auch echt schwer machen, oder?
Also es hätte nicht sein müssen.
Es hätte nicht wirklich sein müssen, weil man muss dazu erzählen, seine Frau hatte ein Verhältnis mit Eric Clapton, das fand er aber gar nicht schlimm. Und dann muss man, glaube ich, auch darüber reden, dass George Harrison, wenn man den ganzen Berichten Glauben schenken darf, eigentlich der Schlimmste gewesen ist von allen vier.
Das ist ja sogar auf der Anthology-Dokumentation in einem Interview mit Paul McCartney vor ewig, der gesagt hat, dass George war sehr, sehr charmant und konnte die Frauen, und zwar alle Frauen, um den Finger wickeln. Richtig.
Ich glaube, der hat so dieses der stille Beatle, dieses Image tierisch ausgenutzt.
Ja,
so
klar,
von wegen,
natürlich.
Naja, ich bin ja auch ganz ungefährlich und schwupp.
Ja, ja. Der Georgie Boy. Von wegen.
Von wegen. Und bevor jetzt hier irgendwelche Diskussionen mit Me Too kommen, wer sich darüber beschweren will, weiß, er kann vorbeikommen, Beatles Dokumentation, Extra Texture mit angucken. Nein, ich finde, man muss immer so Triggerwarnungen zwischendrin auch mal machen.
Ich finde die Titel, die wir uns bisher angehört haben, alle klasse. Aber es ist ein großartiges
Album.
Ja, absolut. Aber man merkt auch, jedes Mal wieder, dass George Harrison war der drittbeste Sänger der Beatles.
Das ist, das wollte ich gerade sagen bei dieser Nummer. George Harrison ist kein Balladensänger. Wenn der Balladen singt, finde ich, wird er weinerlich.
Du meinst, dieses Melancholische geht so in dieses Weinerliche dann über.
Richtig.
Ja.
Also wenn der diese It's a pity und was weiß ich, isn't it a pity, dann ist der richtig weit vorne. Aber wenn der so zu sanft wird, dann wird der weinerlich, finde ich. Also
da sind wir einer Meinung.
Ja.
Da sind wir einer Meinung.
Insofern würde ich dieses Can't Stop Thinking About You gerne mal in Klammern setzen.
Haben wir noch Zeit für einen Titel, einfach nur mal um reinzuhören?
Wir haben alle Zeit der Welt, wir sind in einem Podcast-Studio.
Finde ich ganz gut, der ist inspiriert durch einen Nachtclub-Besuch in Los Angeles übrigens.
Ja.
Da war Georgie Boy auch ganz gerne mal unterwegs. Tired of Midnight Blue.
Das ist.
Bin ich mal gespannt, was du zu der Nummer sagst.
Was ich auch finde, ist, George Harrison ist eigentlich derjenige, der sich am weitesten entwickelt hat in seiner Solo-Karriere. Weil das hier ist L.A. Sound, ja, der 70er. Ist tierisch modern damals gewesen. Während die anderen noch so mit Beatles Sound und so gespielt haben, war er schon derjenige, der gesagt hat, ey, das ist es gerade.
Schöne Analyse, ja.
Finde ich. Weil das ist echt so, dass so diese L.A.-Szene
definitiv
der 70er. Ja. Geile Nummer. Finde ich definitiv auch besser als Can't Stop Thinking About You.
Ja.
Haben wir schon aufgeschrieben.
Dann haben wir jetzt 4 nominierte Titel.
Von George Harrison.
Das erstaunlich,
ne? Das wird schwierig. Aber es ist ein gutes Album. Das ist ein Album, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber dafür gibt es ja die 10 besten Alben der Beatles
zwischen von 1970 und 1980
von Olli Peral
und Markus Dresen.
Richtig.
In unserem viel zitierten Paralleluniversum.
Richtig. Ja. Das haben wir heute noch gar nicht gesagt.
Das ist das erste Mal, ne? Oder ganz am Anfang habe ich es, glaube ich, einmal kurz erwähnt.
Ja, aber wir müssen es jetzt nochmal sagen, weil wir können diesen schönen Soundeffekt dann immer machen. Wir haben uns für diesen Podcast in dieses Paralleluniversum bewegt.
Ja.
Ich sag das jetzt nochmal ganz nah ans Mikrofon. Wir haben uns für diesen Podcast ganz wagemutig in das Paralleluniversum bewegt.
Okay,
hätten wir das auch.
So, und jetzt kommen wir zu einer Tradition, die wir natürlich beibehalten müssen. In jedem Podcast gibt es mindestens eine Fragekarte.
Ich ziehe eine, du ziehst eine.
Ja, hier nimm mal den Haufen, zieh eine raus, ich ziehe auch eine raus und dann gucken wir mal.
Okay, dann stell du mal zuerst.
Okay. Also, folgende Frage aus unserem Kartenquiz. Auf welchem The Beatles Album ist die Band auf der B-Seite gar nicht zu hören?
Auf welchem? Ah! Ich weiß welches.
Auf welchem The Beatles Album ist die Band auf der B-Seite gar nicht zu hören?
Das ist Yellow Submarine, weil auf der B-Seite hört man den Soundtrack, den George Martin produziert hat.
Du elender Beatles-Nerd. Antwort ist natürlich richtig. Auf der zweiten Seite von Yellow Submarine finden sich bis auf das Motiv des Titelsongs ausschließlich Instrumentalstücke, die Beatles-Produzent George Martin für den gleichnamigen Trickfilm komponiert hatte und die im Studio von einem Orchester eingespielt wurden.
Richtig.
Ja.
Jetzt, ich hätte sie falsch beantwortet. Wie viele Beatles-Filme entstanden in den 1960er Jahren?
Ja. Help. Hard Day's Night. Magical Mystery Tour.
Den hätte ich vergessen.
Und Yellow Submarine.
Okay.
Noch einer? Hier, der John Lennon-Film zählt aber nicht da. Dann bin ich eigentlich durch.
Okay, stimmt aber nicht, weil es gibt noch Let It Be.
Let It Be, richtig.
Also das, was man jetzt quasi in dieser, ist, finde ich auch perfekt die Frage gerade, das, was wir gerade sehen in der Dokumentation, was ja immerhin, es waren 8 Stunden, oder? Oder 6?
Insgesamt?
Nee, 8 waren es, ne?
Knapp, ja.
Knapp 8 Stunden.
Ja.
Das ist ja eigentlich das Material, was dann zusammengeschnitten worden ist von Michael Lindsay Hawk, den man in dem Film auch sieht. Mhm. Und der 1970 mit dem Film Let It Be rausgekommen ist. Und der sehr frustrierend war.
Ja, es gibt ein trauriges Bild der Band. Also man ging damals aus dem Kino raus und war völlig erschüttert, weil man dachte, die Jungs sind einfach so zerstritten und so zerrissen und ja, eigentlich am Ende eben.
Richtig. Ja. Richtig. Also insofern 5 Filme. Ich hätte... ich habe ihn zwar sogar noch auf VHS-Kassette, aber ich hätte Magical Mystery Tour vergessen.
Siehste. Habe ich damit gewonnen jetzt eigentlich?
Nee, du hast ja die falsche Antwort. Nee.
Da fehlte was, ne? Let It Be fehlte. Na gut, okay. Mhm. Punkt für dich.
Ja, okay. Haben wir eigentlich irgendwo eine Liste gemacht?
Egal. Oh Mann.
Oh Mann. So, wir sind bei George Harrison fertig, würde ich mal sagen, oder? 4 Songs, also das ist auch jetzt schon mal, aber es ist der Tatsache entsprechend, dass es einfach ein saugutes Album ist. Und jeder, der das noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall mal tun. Wir kommen zu dem vierten Beatle. Es wird schwierig.
Ringo Starr.
Ja, Ringo.
Das ist ein bisschen unser Sorgenkind. Ne?
Es ist einfach immer so ein Sorgenkind gewesen. Ja. Ich meine, wenn man den heute so sieht, ist der ja irgendwie so göttergleich. So, dass er immer mit Peace and Love durch die Gegend und keiner redet eigentlich darüber, dass er immer noch nicht wirklich
erwachsen
substanzielle Musik macht.
Ach so, substanzielle Musik, ja. Das ist natürlich schwierig bei Ringo Starr.
Ja, er hat so ein paar Nummern. Wir hatten ja auch einige dabei, wenn ich mal so gucke. So Photograph ist eine gute Nummer.
No-No-Man.
Ja, der No-No-Song, der war schon so eine Nummer, wo man gesagt hat, ja, ist so eine Ringo-Nummer. So wie Act Naturally und.
Ich finde, Paul McCartney und John Lennon haben das ja ganz charmant gelöst in den 60ern, dass Ringo halt auf jedem Album einmal präsent sein durfte und das haben sie gut gemacht.
Das ist schon richtig.
Und aber auch immer mit Titeln, die auch gut zu Ringo Starr gepasst haben.
Es
immer
ist
so
richtig.
Dies Lustige, dies Yellow Submarine-like.
Ja, aber wir sind jetzt in unserem Paralleluniversum. Ja. Wir haben Material, an das wir uns halten müssen.
Richtig. Aber es gab in dem Jahr Ende des Jahres noch ein Best-of-Album von ihm. Und zwar mit dem Titel Blast from Your Past. Auch das aus vertraglichen Gründen. Auch er war ja bei Apple unter Vertrag. Ja. Der Vertrag lief aus, deswegen nochmal diese Compilation. Und da gibt es einen Titel, und zwar Early 1970. Der Titel ist wiederum nicht auf diesem Best-of-Album drauf, sondern auf der B-Seite von It Don't Come Easy.
Was wir ja schon 1972, ne? Auf dieser EP, die wir gemacht haben. Ja. Auf der EP ist es drauf. Richtig.
72,
da ist es drauf. Okay, und diese B-Seite, okay.
Sau frecher Text, ich übersetze gleich mal. Also textlich ist das die beste Nummer von Ringo Starr.
Großartig, großartig.
Also da heißt es, er lebt auf einem Bauernhof. Also Paul McCartney hat viel Charme, piep, piep. Er hat keine Kühe, aber eine Menge Schafe und eine brandneue Frau und eine Familie. Und wenn er in die Stadt kommt, frage ich mich, ob er mit mir spielen möchte, im Bett spielen möchte. Fernsehen oder Cookie essen, das ist dann bezieht sich auf John Lennon. Ja. Also im Bett spielen, Fernsehen, Cookie essen mit seiner Mama an seiner Seite. Sie ist japanisch. Sie schreien und sie weinen. Jetzt sind sie frei.
Das ist diese Janov Urschreitherapie.
Genau, Urschreitherapie. Genau, sie weinen und sie schreien. Also richtig frech, ja.
Der ist gekauft. Der ist nicht 1975, aber der ist uns durchgegangen.
Ja.
Das ist eigentlich schrecklich.
Wie konnte das passieren? Ein Skandal. Und der Titel ist deswegen so wirklich passend, weil er einfach diesen typischen Ringo Starr-Humor transportiert, der dann eben sich auch wunderbar auf einer Beatles-Platte macht.
Und ich glaube, die beiden anderen oder drei anderen, weil in der dritten Strophe geht's ja auch weiter mit George Harrison.
Ja, der bekommt auch sein Fett weg.
Ich glaube, die drei anderen hätten den Humor gehabt und hätten gesagt, okay, das ist Ringo.
Ja.
Ich möchte nicht wissen, wie oft in der Zeit, als die Beatles zusammen war, der Satz gefallen ist, okay, das ist Ringo.
Wahrscheinlich öfters.
Also okay, das ist Ringo, early 1970. Ringos Rotogravur, interessanterweise gibt es die auf keiner Plattform. Also offensichtlich hat er das selber auch. Das ist nicht irgendwie wiederveröffentlicht worden fürs Streaming.
Hat er die Platte aus dem Verkehr ziehen lassen.
Das heißt, ja. Ne? Und man muss richtig suchen danach. Ich weiß nur, das ist für die Hardcore-Nerds, das ist das Album, wo er durch die Lupe durchguckt. Mhm. Ich hatte es zu Hause.
Ja.
Es ist furchtbar. Das
spricht für dich als Beatles-Nerd.
Ja, aber es war irgendwie schrecklich, weil es ist ein schreckliches Album. Es ist wirklich schlecht. Es ist richtig schlecht. Es ist nur noch Formel und nur noch schlecht.
So, jetzt haben wir noch eine große Aufgabe vor uns.
Wir haben eine tierisch große Aufgabe.
Wir müssen das Album ja auch noch
sequenzieren.
Betiteln auch.
Betiteln und sequenzieren.
Ja, auch noch.
Sequenzieren ist ein schönes Wort, oder?
Sehr schön, ja.
Als wäre ich ein Profi.
Ja, oder? Es klingt sehr professionell, ja.
Sequenzieren. Also wir sequenzieren jetzt mal das 75er Album der Beatles. Junior's Farm, ich finde, ist draußen.
Ist, ja, definitiv raus.
Ist draußen.
Dankeschön.
Do You Wanna Dance? Das sind, ich lese jetzt mal zuerst die Sachen in den Klammern vor. Ist draußen.
Ist auch draußen.
Vom Rock'n'Roll Album von John Lennon.
Genau, Bobby Freeman.
1958. Und dann steht Can't Stop Thinking About You von George Harrison. Ich finde, mit der Tired of Midnight Blue ist es vorbei. Also Can't Stop Thinking About You ist raus.
Raus, definitiv. Wir haben dann This Guitar. You. This Guitar and You sind eigentlich die beiden stärksten Nummern.
Ja, und Tired of Midnight Blue fand ich auch großartig.
Diese Los Angeles Atmosphäre der 70er Jahre. Ja, drei starke Nummern.
Drei starke Nummern. Das heißt, wir haben drei Nummern von Paul McCartney, drei Nummern von John Lennon, drei Nummern von George Harrison und eine von Ringo. Ringo
Starr.
Macht zusammen 10.
Ja, passt.
Passt, ist perfekt.
Dann kommt die Reihenfolge.
Ich sag dir was. Das ist ein geiler Opener.
John!
Weißt du, was mir auffällt? Da fehlt der Bass. Also es wird zwar ein Bass gespielt, aber das ist sehr höhenlastig, der Sound.
Wenn du das jetzt sagst, fällt auf.
Fällt auf. Ich würde sagen, das ist eine geile Nummer zum Starten.
Ist der Opener. Klingt nach einem richtig starken Opener.
Das ist so, wir stellen uns vor, 1975, Olli und Markus gehen in den Plattenladen, kaufen sich die neue Beatles-Platte, wie sie heißt, entwickeln wir noch. Und legen sie auf zu Hause, knicki knicki, und dann kommt auf einmal Rip It Up. Und ich meine, hallo, also
geil.
Finde ich gut. Eins.
Richtungsweisend.
Übrigens. Richtungsweisend.
Ja.
Ich finde ganz ehrlich, You. Von George Harrison als Nummer 2. Wobei, vielleicht wäre das.
Diese Liebeserklärung an die Menschheit.
An die Menschheit, ja. Richtig. Aber vielleicht wäre es auch der perfekte Starter, also Nummer 6 für die zweite Seite.
Finde ich besser.
Ja. Ja.
Ja. Vielleicht finden wir einen Titel, der die 1 noch toppt.
Da müssen wir ja zu McCartney gucken.
Dann müssen wir definitiv zu Paul McCartney.
Ui, da sind die ganzen Karten runtergefallen. Ich muss die mal gerade aufheben.
Bitte. Du lachst heimlich unterm Produktionstisch.
Ja,
ich bin schockiert.
Es ist wirklich, es passieren hier Dinge. Es ist Sodom und Gomera hier. Ja. Also ja. Letting Go dann vielleicht. Als Nummer 2. Letting Go ist eigentlich eine John Lennon-Nummer auch. Finde ich. Also sie ist zwar von Paul McCartney, aber das ist so eine.
Ich versuche gerade, mir den Titel nochmal vorzustellen.
Das brauchst du doch gar nicht, weil wir können ihn doch einfach anhören. Jetzt, ich finde, einen Paul McCartney-Song nochmal zu hören, ist doch eine Nummer, wo ich sage, also, das lassen wir nicht zweimal sagen.
Letting Go.
Ja.
Den hatte ich mir auch notiert übrigens, ja.
Ja.
Yeah.
Also, ja.
Als zweite Nummer.
Also.
Ich muss mich auch korrigieren, ich habe ja gesagt, vielleicht finden wir einen Titel, der die erste Nummer toppt.
Ja.
Er toppt natürlich nicht die erste Nummer, er korrespondiert auf einer Ebene mit John Lennon. Ich finde, wenn wir uns darauf einigen können, wäre ich sehr, sehr froh.
Ich fand dich fast sympathisch, aber das hat sich in diesem Moment dann wieder erledigt.
Ja, zum Glück.
Nummer 2, ja. Letting Go. Ja, ich meine, da reden wir jetzt einfach nicht mehr drüber. wie ist es mit der Nummer 3? Was haben wir? You gave me the answer. Nein, das ist jetzt
was Ruhigeres.
Was Ruhigeres. Dann lass uns doch bitte Tired of Midnight Blue bitte nehmen.
Tired of Midnight Blue.
Von Mr. George Harrison.
Die Los Angeles Atmosphäre.
Ja, ja. Das ist cool.
Hat sich inspirieren lassen von langen Nächten in den Cocktailbars.
Ja, und das ist auch so dieser Sound. Also das ist auch dann was wirklich was Neues, finde ich so. Also der eine geht ganz nach hinten mit Rip It Up, also musikalisch auch. Der andere geht irgendwie, ich meine, dieses Rock-Ding haben die Beatles nicht wirklich gehabt. Also Hält das Geld, da gab's zwar, aber so richtig die Rocknummern. Das ist gut. Und dann kommt diese Tired of Midnight Blues. Finde ich cool.
Passt.
Nummer 4. You Gave Me the Answer ist auf der Liste. Diese 20er-Jahre-Nummer.
Ah.
Die ist eigentlich, finde ich, das ist so, also ist auf jeden Fall die Nummer 9, weil Nummer 10 ist klassischerweise Ringo. Mhm. Und davor kann man gut so eine 20er-Nummer machen. Dann haben wir schon mal die 9 und die 10. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur eine Nummer 4. Nummer 4. Letztendlich bin ich da. Also was ich mich gerade frage, ist, wo kommt Stand By Me hin? Weil es auch eine starke Nummer ist.
Letzte Nummer, ne, würde ich sagen.
Echt, die letzte Nummer?
Oder die erste auf der B-Seite.
Ja, da hatten wir ja schon You, aber ich finde, da ist Stand By Me dann doch besser.
Besser aufgehoben, ja.
Und dann machen wir You direkt dahinter als Nummer 2. Also Nummer 7. Das heißt, wir haben eine 1, eine 2, uns fehlt eine 3 und eine 4. Ne, eine 3 haben wir, das ist die Tired of Midnight Blue. Dann fehlt uns eine 4. Der Song nach Tired of Midnight Blue, dann lass uns da doch You Call Me Back Again. Mhm. Dann hätten wir nur einen McCartney-Song auf der zweiten Seite. Was für eine Verschwendung. Aber ich glaube, es hat sich fast, jetzt ist es fast, Moment, welche Nummer haben wir noch? 7? 7 haben wir. Aber dann hätten wir zwei, also wir haben You und This Guitar hintereinander von George Harrison. Aber ich finde es eigentlich gut. Okay, also dann lese ich dir nochmal vor.
Also.
Nummer 1, Rip It Up.
Ja.
John Lennon.
Super Auftakt.
Super Auftakt. Letting Go. Es wird immer besser. Nummer 3, Tired of Midnight Blue.
George Harrison, die Atmosphäre.
Los Angeles.
Genau. Cocktailbars. Richtig. Lange, tiefe Nächte.
Saugeil. Und das ist wieder dieser Moment, wo ich denke, boah, wäre das ein Album gewesen. Nummer 4. Call Me Back Again. Mhm. Es wird immer besser. Nummer 5. Slippin' and a Slidin'.
John Lennon.
Nummer 6. Wir starten mit Stand By Me.
Im Original Benny King, aber grandios gecovert von John Lennon.
John Lennon. Die Nummer 7 ist You.
You.
Der Liebessong an die Menschheit.
An die Menschheit. Richtig? Er liebt alle, egal welche Hautfarbe und so weiter.
Die Nummer 8 ist This Guitar Can't Keep From Crying.
Die Fortsetzung von While My Guitar Gently Weeps.
Nummer 9, Vaudeville, 20er Jahre Nummer, You Gave Me the Answer von Paul McCartney. Okay,
genau.
Und Nummer 10, Early 1970.
Die lustige Nummer von Ringo Starr. Und die Watsche gegen John Lennon, George Harrison und Paul McCartney.
Das ist herrlich.
Ein tolles Album.
Ein super Album.
Wir mussten ein bisschen gucken, ne, ein bisschen suchen, aber das hat sich echt gelohnt wieder. Wieder so eine Liste, wo du echt Gänsehaut bekommst.
Richtig.
Du hast es gerade eben schon gesagt, wenn man sich vorstellt, boah, wenn es das als Album gegeben hat, als Beatles-Album, meine Güte.
Das Schöne ist ja, es gibt ja auch immer die, in den Shownotes gibt es ja auch immer die Playlists. Ich höre mir die dann wirklich an und denke so, ist das geil.
Die haben dann auch eine ganz eigene, sagen wir mal, Dramatik durch die Reihenfolge und Kombination mit den anderen Titeln.
Die haben noch keinen Namen.
Das wird schwierig.
Wir sind
also bisher die Albumnamen
GPGR, das war 1974, weil es so starke Persönlichkeiten waren.
1973 Great.
Ja, was es wirklich war. Mhm.
1972 It Don't Come Easy, das
war ein schwieriges.
Ich will nicht sagen Loser Album, aber
das war ja auch nur eine EP.
Ungewöhnlich flach für Beatles-Verhältnisse.
Du meinst,
1971 Give Me Some Truth.
Ja, genau.
Und 1970 Simple Things.
Wir schlawenzeln gerade bei anderen großartigen Namen rum, weil wir keinen Namen für das 1975er Album geben. Denk.
Also was zeichnet dieses Album aus?
Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was so rundherum passiert, Springsteen wird groß, 75 wird der...
Die Zukunft des Rock'n'Rolls.
Genau, Born to Run, da geht er richtig ab. Der hat damals solche Alben rausgebracht, Greetings from Ashbury Park. Also das war jetzt nicht irgendwie so dieses eine Schlagwort, sondern...
Greetings from Abbey Road, nee, das geht natürlich gar nicht. Das
geht überhaupt nicht, das haben wir ja auch schon mal. Und dann hat er The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. So eine Dreieraufteilung finde ich immer
da-dum.
Genau.
So ein bisschen plakativ auf dem Cover.
Und wenn man sich jetzt anguckt, was die drei Hauptakteure, Ringo, es tut mir echt leid, aber du gehörst nicht dazu.
Humor, aber das passt halt dann in diese Aufzählung nicht.
Richtig. Aber wenn man sich anguckt, was die machen, John Lennon guckt nach hinten, The Past.
Rock'n'Roll, 50er Jahre.
Genau. Ja. Und ich finde, dass McCartney ist so derjenige, der ist so richtig, der versucht immer so Bestandsware, der macht Rock, The Presence. Und George Harrison, ich sagte es schon, ich bin da auch immer erstaunt, dass er dafür nicht so die Credits bekommen hat. Der ist derjenige, der am modernsten ist, der nach vorne guckt.
Zumindest auf dem Album klingt er super modern.
Richtig. Ja. Das, also The Past.
The Presence.
The Future.
The Future.
Finde ich ziemlich geil.
Moderner, ungewöhnlicher Albumtitel für die Beatles, ja. Aber im Paralleluniversum.
Ist alles möglich.
Und damit steht es.
Das steht es. Das Album von 1975. The Past, The Present, The Future. Rolling Stone sagt dazu, wie immer überraschen die Beatles.
Ja.
John Lennon mit seinen Covers. Paul McCartney mit seiner Hinwendung zum Rock. Also nicht Rock'n'Roll, sondern Rock. Und George Harrison mit seiner Hinwendung zu den modernen Strömungen der LA-Scene.
Ringo ist ein bisschen beleidigt oder wird ein bisschen beleidigt sein, aber er wird damit leben können.
Richtig.
Er wird damit leben müssen.
Müssen, richtig. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, also wenn wir vom Paralleluniversum zurückbeamen, er ist jetzt nicht, also er hat es relativ lange ausgehalten.
Durchaus.
Muss man, und auch wenn er heute nur noch sagen kann, Peace and Love, Peace and Love, Peace and Love.
Es war harte Arbeit. Wir haben lange getüftelt, lange gesucht, lange diskutiert und sind fündig geworden und haben hier auch wieder ein Beatles-Album zusammengestellt, das aber auch irgendwo im Hinterkopf, da schreit es irgendwie nach Veränderungen.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Auch musikalisch.
Auch musikalisch. Und ich freue mich auf 1976.
Das Thema John Lennon, Paul McCartney ist weiter.
Definitiv.
Hat ein relativ starkes Spannungsfeld.
Ihr könnt euch in den Shownotes die Playlists abholen, könnt sie euch anhören, sind geil. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr 1976 immer noch dabei seid.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.